als sich für die Eltern Jesu die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht: Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Er wurde vom Geist in den Tempel geführt, und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden, und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Und deine Seele wird ein Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Damals lebte auch Hanna, eine Prophetin, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Zu derselben Stunde trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde stark, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Weihnachten ist überstanden. Irgendwann ist es mal gut mit Besinnlichkeit, Fressorgien und ausdauerndem Sissi-Gucken. Diese scheinbar befreiende Botschaft war in einer Tageszeitung zu lesen. Message: Weihnachten ist endlich vorbei. Und jetzt, heute, der Sonntag der Heiligen Familie, wo doch selten so viele Spannungen in Familien aufkommen wie in diesen festlichen Tagen. Wir kommen alle aus Familien und machen Erfahrungen, solche oder solche. Stabile familiäre Verhältnisse, Verlässlichkeit, Treue, Geborgenheit, das wünschen sich viele Menschen nach wie vor, auch junge Menschen. Und Stabilität, Verlässlichkeit und Treue finden sich auch ganz oben auf der Werteskala bei Umfragen. Eine Partnerin, einen Partner zu finden fürs Leben und für das ganze Leben, das ist die Sehnsucht vieler. Und die Wirklichkeit schaut dann oft ganz anders aus, und vor dieser Wirklichkeit verschließt auch die Kirche nicht die Augen. Sie hat lange dafür gebraucht. Die Zerbrechlichkeit des Lebens, die Zerbrechlichkeit von Beziehungen sind ihr bewusst. Und auch wenn manche gerne die moralische Keule auspacken, auch Priester und Bischöfe, auch Ordensleute kommen aus Familien, in denen längst nicht alles glatt läuft. Familien, die keineswegs immer intakt sind. Und wer sich das bewusst macht, im Klerus oder in der Kirche, moralisiert auch nicht ständig herum. So schwer wir uns tun als Kirche und in der Kirche mit der Vielfalt von Lebensformen und Lebensmodellen jenseits der sakramentalen Ehe, wie in den letzten Tagen auch Reaktionen und Widerstand, selbst von einzelnen Bischofskonferenzen, selbst von einem Kardinal, der von Gotteslästerung sprach, alle diese Reaktionen auf die Erklärung des Dikasteriums für die Glaubenslehre, wonach Segnungen unter gleichgeschlechtlich Liebenden möglich sind und nicht mehr im Geheimen stattfinden müssen. Verletzungen finden nach wie vor statt, durch unbedachtes Reden, überholtes Denken oder auch durch schlechte Theologie. Aber die Familie als Ort von Treue und Verlässlichkeit, sie ist nicht passé. Und die Sehnsucht, dass Beziehungen glücken, diese Sehnsucht bleibt, sie scheint unverbrauchbar und das kennen wir alle und das kommt in diesen Tagen hoch. Der Verwundete, der Enttäuschte, der Marginalisierte, der Gebrochene, der Gescheiterte oder der diskriminierte Mensch, der steht für Papst Franziskus vor allem anderen im Mittelpunkt kirchlichen Tuns. Und dazu kontrastiert manches gehässige oder abfällige Reden. Wir müssen uns schon anstrengen, nicht nur theologische Positionen, nicht nur das Kirchenrecht, nicht nur das Image oder was auch immer zu retten, mit einer oft sehr fragwürdigen Berufung auf Tradition oder auf die Lehre Jesu, so als sei das immer so eindeutig und unmissverständlich, wie behauptet wird. Schnell werden Menschen so klassifiziert und abgeurteilt. Ich erinnere an einen Satz von der Familiensynode 2014-15. Im falsch verstandenen Bemühen, die kirchliche Lehre hochzuhalten, kam es in der Pastoral immer wieder zu harten und unbarmherzigen Haltungen, die Leid über Menschen gebracht haben. Als Bischöfe bitten wir diese Menschen um Verzeihung. Das haben damals drei deutsche Bischöfe auf der Synode bekannt, Kardinal Marx, Bischof Bode und Erzbischof Koch. Leider ist das dann nicht ins Schlussdokument aufgenommen worden. Aber es ist nicht wenig, dass damals in einzelnen Sprachgruppen Sensibilität gezeigt wurde für den Einzelnen, besonders den verwundeten Menschen. Und dass Wertschätzung eingeübt wurde für komplexe Lebenssituationen, das ist ein Fortschritt. Und was hat das jetzt alles mit der sogenannten heiligen Familie zu tun? Heilige Familie, heile Familie. Lange mussten Maria und Josef herhalten mit Jesus als das Familienmodell, als Idylle. Und das ist eine Erfindung der letzten Jahrhunderte. Eine Ein-Kind-Familie. Wie schaute diese Familie aus? Josef, nicht der leibliche Vater. Geburt unterwegs in einem Stall wie Flüchtlinge, Flucht nach Ägypten, ein Migrantenschicksal. Und dann erfahren wir jahrelang nichts aus dieser Zeit und erst mit der Rückkehr nach Nazareth wird es etwas konkreter, dann die Episode mit dem 12-jährigen Jesus in Jerusalem, der ausbüchst und seine Eltern zu Tode erschreckt damit und dann wieder nichts, jahrelang, bis der erwachsene Jesus auftreten wird. Ist das ein Familienmodell? Und trotzdem, annehmen können wir Liebe, Geborgenheit, Vertrauen, Urvertrauen. All das hat der kleine, der heranwachsende Jesus erlebt in seiner ganz speziellen Lebenssituation. Viele haben das als Kinder erfahren von uns, manche auch nicht. Geglückte Vater-Sohn oder Mutter-Sohn oder Vater-Tochter, Mutter-Tochter-Beziehungen, es gibt sie, aber es gibt keine Garantie dafür. Entfremdung, Ablösung, Scheitern, das gehört dazu. Und viele von uns haben solche Erfahrungen gemacht und Die Erwachsenen unter uns wissen, wie schwer das ist, sich lebenslänglich von einem Schatten zu trennen, zu lösen. Das Leben schlägt Wunden. Familiengeschichten schlagen Wunden. Und wir sind ja sehr erfinderisch, oft über Generationen hinweg manche Wunden weiterzutragen. Kardinal Schönborn aus Wien erzählt immer wieder, dass er in einem Elternhaus ohne Vater aufgewachsen ist. Und diese Erfahrung wurde für ihn wichtig, um nicht ständig mit dem erhobenen Zeigefinger über schiefgegangene Ehen zu richten. Es hat ihm geholfen, auch als Theologe und später als Erzbischof und Kardinal, anders zu denken, anders zu ticken. Kirche verschließt nicht die Augen vor dieser Realität. Wir beschwören nicht eine unrealistische Familienidylle, aber wir glauben und wir bekennen, dass Gott Heil wirkt im Unheil, dass Gott Gebrochenes ganz machen, heil machen kann, Verwundetes heil machen kann. Solidarität, Schutz, Geborgenheit sind möglich, sie können eingeübt werden und diese Werte, sie gelten auch dann, wenn sie in Krise geraten sind. Und Kirche ist dort glaubwürdig und wird dort glaubwürdig, wo sie von Menschen nicht abrückt, deren Lebensträume geplatzt sind. Die Zusage Gottes, sie bleibt. Ich bin treu. Ich stehe zu dir, auch wenn du untreu geworden bist. Und genau das lässt sich vielleicht von Josef, Maria und Jesus lernen. Realismus. Sie gelten als die berühmteste Familie der Welt. Was wir an ihnen auch ablesen können, wir müssen uns keine heile Welt vorspielen. Es gibt kein perfektes Leben und es gibt keine perfekte Familie. Perfektion kann nicht nur ein Stimmungskiller sein, Perfektion kann auch zur Manie ausarten, besonders wenn sie religiös unterfüttert wird. Leben im Fragment, Zerbrechlichkeit, Fehlerfreundlichkeit, auch das macht Familie und Familien aus, genauso wie neue Lebensformen, auch wenn manche Reaktionen auf diese Erklärung des Dikasteriums für die Glaubenslehre kurz vor Weihnachten erschütternd sind, besonders wenn sie aus dem Mund von Priestern, Bischöfen oder Kardinälen kommen. Die Gehässigkeit, die auch manche sogenannten Frommen gegenüber dem Scheitern von Menschen an den Tag legen, zeigt eine weltfremde, eine verschrobene Religiosität. Auch wir Christen kämpfen und mühen uns ab. Und wir kommen damit nie an ein Ende. Nicht damit alles gelingt, aber damit, wenn es dick kommt, wir standhalten können. Vielleicht bewahrheiten sich manche Bekenntnisse erst im Scheitern. Unvollkommenheit ist mir manchmal sympathischer als Perfektionswahn. Wir hatten vorhin ein Weihnachtslieder singen und eines der Lieder war auch: Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Vergegenwärtigen Sie sich die zweite Strophe. Es hat ein bisschen mit diesem heutigen Tag oder Fest der Heiligen Familie zu tun. Das Christuskind kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. Beten wir und bitten wir darum, dass Jesus mit uns auf unseren Lebenswegen geht, in allem, was heil, in allem, was auch gebrochen sein kann. Und lassen wir uns trösten vom Kind in der Krippe.